Mein Name ist Roland, Roland Werner, vielleicht kennen manche mich nicht. Ein großes Vorrecht, dass wir hier in dieser Kirche, wo über 700 Jahre Menschen gebetet haben, heute beten können und uns vereinigen können mit der Glaubenserfahrung, mit dem Gebet dieser Generationen, die uns vorausgegangen sind. Und so Gott es schenkt, auch mit den Generationen, die nach uns kommen werden, bis Jesus wiederkommt und hier auf sein Wort hören, ihn feiern, ihm begegnen, ihm ihre Schuld bekennen, hier Vergebung zugesprochen bekommen und seinen Frieden erfahren, neu ausgerichtet werden für ihr Leben. Und um diese Ausrichtung aufs Leben geht es auch heute Abend beim Josef. Josef, eine der spannendsten und sympathischsten Gestalten, die uns in der Bibel begegnen. Ein junger Mann, gut aussehend. In der Lutherbibel heißt es, er war von hübscher Gestalt, was immer das bedeutet. Begabt, intelligent, was er tat, das gelang ihm. Wirklich so ein ganz toller Typ. Und dennoch ein Typ, ein Mensch, ein junger Mann, der durch viele Tiefen hindurchgehen musste. Und eine der zentralen Begebenheiten in seinem Leben, in seinem Reifungsprozess, wird uns berichtet in 1. Mose 39. Das ist dieser Abschnitt aus diesem ersten Buch der Bibel, den wir heute Abend anschauen wollen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit mir lesen und aufschlagen. Wenn Versuchungen lauern, so heißt das Thema. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte noch aus dem Kindergottesdienst oder aus einer Kinderbibel oder aus irgendeiner eigenen Bibellektüre. Josef widersteht der Versuchung. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte zusammengefasst. Man kann vielleicht sagen, okay, was ist denn jetzt die Lehre? So einfach ist das. Vielleicht nimm dir Josef als Vorbild. Und damit könnte ich jetzt schon abtreten. Ja und nein. Ich bin froh, dass in der Bibel auch andere Geschichten stehen. In den Sonntagspredigten haben wir gerade über David nachgedacht. Und da gibt es diese Geschichte, wo David, dieser große König, diese Gründungsgestalt Israels in einer ähnlichen Situation, wie der Josef sie hier erlebte, eben nicht der Versuchung widerstanden hat. Und ich bin froh, dass auch diese Versagensgeschichte in der Bibel steht. Und wenn ich mich frage, mit welcher dieser beiden Gestalten ich mich denn besser identifizieren kann, ist es Josef, der widersteht, oder ist es David, der eben nicht widersteht und der noch, um sein Unrecht zu vertuschen, Blut vergießt, dann weiß ich nicht, so auf dieser Skala, wo ich da bin, mehr rechts und links. Wie ist das mit dir? Deswegen geht das jetzt nicht so schnell, dass ich wieder abtrete, sondern ihr müsst noch ein bisschen zuhören. Weil wir wollen genau hinschauen auf das, was uns hier im Wort Gottes ganz grundlegend gesagt wird. Denn dieses erste Buch der Bibel, das Buch Genesis, ist ganz grundlegend für die ganze Bibel. Ich habe vier Überschriften und ich lese dann den Text unter diesen Überschriften und gebe einige Gedanken dazu weiter. Die erste Überschrift ist verraten und verkauft. Da heißt es in Vers 1, Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein Ägypter, der Kämmerer des Pharao und Oberste der Leibwachte, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn nach Ägypten hinabgebracht hatten. Verraten und verkauft. Letzte Woche ging es darum, wie seine Brüder über ihn geschachert haben, wie sie ihn loswerden wollten. Es gibt ja dieses monumentale, fette Buch von Thomas Mann, Josef und seine Brüder. Und mindestens jeder Germanist und jede Germanistikstudentin sollte das mal lesen. Ein ganzer Urlaub geht da vielleicht drauf. Ich habe es als 15-Jähriger mal gelesen, weil meine Mutter mich gezwungen hat. Nein, sie hat mir das empfohlen. Und die hat schon über diesen Konflikt zwischen den Brüdern gehört. Und diese Konflikte, die sich in dieser Brüdergeneration auswirken und die schließlich zu diesem Verrat an ihrem Halbbruder Josef führten und den Verkauf an diese Sklavenhändler, diese Beduinen, die Ismaeliten oder in manchen Übersetzungen werden sie auch Midianiter bezeichnet, als Midianiter bezeichnet, hat schon eine Geschichte in den Generationen vorher. Fängt schon an bei Abraham, der auch so Frauengeschichten hatte, und bei Isaak, der seine beiden Söhne ungleich behandelte, und bei Jakob, der verschiedene Frauen hatte und wo das auch schwer war, das Gleichgewicht da zu halten, in einen Konflikt, in eine Konfliktsituation hinein wird Josef geboren, der ersehnte Sohn der Lieblingsfrau der Rahel. Aber das wird ihm dann auch ein Stück weit zum Verhängnis. Und so erlebt Josef etwas ganz Bitteres, nämlich dass die engsten Menschen ihn loswerden wollen. Und ihn nicht nur loswerden wollen, sondern kaltblütig ihn in die Sklaverei verkaufen. Und es ist ihnen offenbar egal, ob sie ihn je wiedersehen werden, ob er dort sterben wird, allein schon auf dem Weg, ob er zum Sklave im Steindorf wird, irgendwo in Ägypten, ob er dort fertig gemacht wird, all das ist ihnen egal. Hauptsache weg mit dem Josef. Es ist auch egal, dass ihr Vater in eine tiefe Depression sinkt und ruft, mein Sohn, wo bist du? Ihr Bruder Josef wird zu einem Sklaven ohne Recht, ein Objekt. Wie wird sich Josef auf diesem Weg jetzt nach Ägypten gefühlt haben? Was wird er gedacht haben? Angst muss da gewesen sein. Neben dem Hunger und dem Durst, den er sicher ausgesetzt war, weil die haben ihn da nicht im Erste-Klasse-Zug mit irgendwelchen Cocktails sicher versorgt. Was wird er gefühlt haben? Was wird er gedacht haben? Furcht, was wird aus mir? Todesangst vielleicht? Sicher Verletzung? Wie konnten die mir das antun? Enttäuschung? Ich habe ihnen doch nichts Böses getan. Trauer, Wut, verraten und verkauft. Und jetzt wird uns berichtet, was in Ägypten passiert. Und das ist die zweite Überschrift: Segen und Verantwortung. Josef erlebt Segen und Josef übernimmt Verantwortung. Es geht ganz erstaunlich weiter, Vers 2. Ich lese hier nach Luther, das ist zwar ein bisschen alt, von der Sprache her aber sehr kernig. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war, nämlich Josef, im Haus seines Herrn des Ägypters. Als sein Herr sah, dass der Herr, Gott, mit ihm war und alles, was er tat, ließ der Herr seine Hand glücken, sodass er Gnade fand in seinen Augen, nämlich des Herrn des Ägypters und sein Diener wurde. Er, der Ägypter, setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in Josefs Hände. Und von der Zeit an, dass er, der Ägypter, ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er, der Herr, Potiphar, sein Name, alles in Josefs Händen, was er hatte, und er kümmerte sich selbst um nichts, außer das, was er aß und trank. Was für ein Leben. Du brauchst einfach nur gute Mitarbeiter. Dann kannst du einfach nicht nur darum kümmern, was du isst und trinkst. Leider funktioniert das nicht immer, weil nicht jeder Mitarbeiter Josef heißt. Und dann noch dieser Satz: und Josef war schön von Gestalt und hübsch von Angesicht. Wir sehen hier Josef, der Sklave aus dem Ausland, der Ausländer, arbeitet sich hoch. Er ist zuverlässig, er ist fleißig, er ist fähig. So wünscht man sich jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter. Und Potiphar vertraut ihm immer mehr an. Der testet ihn erstmal, ob er die Blumen gießt, den Rasen mäht. Und dann geht's weiter. Und irgendwann gibt er ihm sein Scheckheft, seine Kreditkarte und sagt, mach du machst es super. Und ich gucke da mal, ob ich heute Pudding esse oder doch lieber auf Diät gehe. Potiphar vertraut ihm immer mehr an. Zu Recht, denn Josef ist vertrauenswürdig und er nutzt seine Position nicht aus. Josef erlebt Segen und dieser Segen Gottes, der auf ihn kommt, der ist so überfließend, dass er auf das ganze Haus und das ganze Anwesen, das ganze Management und alles, was der Potiphar besitzt, übergeht. Im Haus und im Felde. Die Tiere sind gesund, die Felder tragen, die Bankkonten sammeln Geld an. Es ist einfach super. Wow. Aber es wird uns gesagt, dass das nicht nur an Josefs Fähigkeit lag, sondern dass der Herr, dass Gott, seinen Segen dazu gab. Weil er mit Josef war und weil Josef mit ihm war. Josef übernimmt Verantwortung, und zwar in doppelter Weise. Vielleicht sogar, wenn wir gleich wieder gleich sehen, in dreifacher Weise. Er übernimmt Verantwortung gegenüber seinem Herrn Potiphar. Er übernimmt Verantwortung gegenüber Gott. Und er übernimmt letztlich auch Verantwortung gegenüber sein eigenes Leben. Und so wird uns hier beschrieben, wie Segen und Verantwortung beieinander sind. Und wie Josef auf den Segen, den er erlebt und von dem er weiß, dass der Potiphar ihn um seinen, um Josefs Willen erlebt, nicht die Konsequenz, naja gut, dann habe ich ja Sonderrechte. Ich habe dem Herrn ja so viel Geld hier schon eingebracht, dann kann ich auch mal 5 Grad sein lassen. Dann kann ich auch mal ein bisschen was in meiner eigenen Tasche schaffen. Dann kann ich es irgendwie so machen, dass es für mich dann auch gut rausgeht. Nein, er bleibt in der Verantwortung. Er geht mit dem, was ihm anvertraut ist, verantwortlich um. Frage an mich, Frage an dich. Lebst du aus Verantwortung? Oder lebst du, oder lebe ich, aus Reaktion? Das hätte Josef tun können, aus der Reaktion auf das Verraten und verkauft werden, aus der Verletzung heraus, jetzt es mal anderen heimzahlen oder sich jetzt endlich mal was für sich selbst einheimsen. Er hat es doch so schwer gehabt. Aber nein, wir erleben, wie er nicht aus der Verletzung und der Verwundung seines Lebens heraus lebt, sondern wie er aus der Verantwortung vor Gott und vor dem, was ihm anvertraut ist und letztlich auch aus der Verantwortung für sein eigenes Leben heraus lebt. Und so frage ich dich, ist Gott Teil deines Verantwortungssystems? Wie weit reicht dein Horizont des Verstehens, in welchen Beziehungen der Verantwortlichkeit du dich befindest? Was motiviert dich? Was motiviert mich? Anerkennung kann einen motivieren, Erfolg kann einen motivieren. Oder wie ist es mit diesem Thema Verantwortung? Einfach die Bereitschaft zu dienen, sich einzusetzen. Das, was einem anvertraut ist, auch wirklich verantwortlich und zuverlässig und ernst zu tun. Wem diene ich letztlich, so frage ich mich, wenn ich das lese hier von Josef, mir selbst, meinem Vorteil, oder diene ich Gott und wegen Gott den anderen? Fragen zur Selbstprüfung. Der dritte Gedanke, Versuchung und Widerstand. Und da sind wir jetzt beim Kern. Und die beiden Punkte bis jetzt waren die Szene, die gesetzt wird, verraten und verkauft, ihm ist alles genommen, er ist hilflos, machtlos, ohnmächtig, ein Spielball. Gleichzeitig übernimmt er Verantwortung, dennoch erlebt Segen. Er ist so auf einer Tangente, die immer höher geht. Und jetzt kommt der Entscheidungspunkt, die Krise, die Krisis, an der sich entscheidet, nicht nur was er tut, sondern wie sein Charakter ist, wie er gereift ist. Ein Punkt, wo sich zeigt, wie Josef im Inneren ist. Es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach: Schlafe bei mir. Ziemlich direkt, ziemlich krass. Aber Hollywood gab es damals schon. Hier kommt also diese Sache mit der Frau von Potiphar. Unausgelastet ist sie vielleicht, sie findet Josef attraktiv. Sie will mit ihm ein heimliches Arrangement machen an ihrem Mann vorbei. Was für ein Top-Angebot, Frau des Chefs. Und wer alles um irgendeines Vorteils willen mit Vorgesetzten bereit ist, dann doch gegen alle inneren Widerstände ins Bett zu steigen, das haben wir gerade heute in den Nachrichten schon gehört. Das ist der Stoff, aus dem die Soaps sind. Josef reagiert überraschend. Da heißt es Vers 8, er weigerte sich aber und sprach zur Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr, nämlich Potiphar, kümmert sich selbst um nichts, als was im Hause ist, und alles, was er hat, hat er in meine Hände gegeben. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hatte mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josefs Argumentation ist klar und nachvollziehbar, und sie ist dennoch nicht gewöhnlich. Potiphar hat mir alles überlassen, er vertraut mir, wie könnte ich ihn hintergehen? Und er bleibt treu und er lebt ganz anders als das, was er von seinen Brüdern erlebt hat, nämlich verraten zu werden, verkauft zu werden. Josef handelt nicht aus seiner Lebensverwundung heraus, sondern er bleibt in der Verantwortung. Und ich glaube, der Segen, den er erlebt hat, der stärkt ihn, auf seinem Kurs zu bleiben. Diese Verantwortung vor Menschen wahrzunehmen und letztlich Verantwortung vor Gott. Versuchung und Widerstand. Josef widersteht in der Versuchung. Wie kommt er dazu? Wie kann er das? Vielleicht kannst du da mal drüber nachdenken. Welche Vorentscheidungen hat er vielleicht schon getroffen? Wo hat er das eingeübt, möglicherweise, so konsequent zu sein? Doch nützt ihm das wirklich? Ist nicht in dieser Welt der Ehrliche dann doch der Dumme? Vers 10, sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich, aber er gehorchte ihr nicht, dass er bei ihr schlief und bei ihr wäre. Und es begab sich an einem dieser Tage, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch des Gesindes des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Schlaf bei mir! Aber er ließ das Kleid in ihre Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihre Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen: Seht, er, der Ehemann, hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr, nämlich der Potiphar, der Herr Josef, heimkam. Und sie sagte zu ihm eben dieselben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und flog hinaus. Ziemlich gemeine Sache. Falsche Anschuldigung. Völlige Verdrehung der Tatsache. Das, was sie eigentlich wollte, nämlich den Ehebruch, hängt sie Josef an. Welche Motive hat diese Frau des Potiphar bewegt? Verletzter Stolz? Was war es? Selbstschutz? Auf jeden Fall ist es gemein. Ihre Liebe, ihr Begehren gegenüber Josef schlägt in Hass um. Das kann vorkommen. Freunde werden zu Feinden. Und Josef erduldet das alles. Und gerade dadurch überwindet er. Letzter Gedanke. Gefangen und doch frei. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm sagte und sprach, so hat ein Knecht an ihr getan, wurde er sehr zornig. Dann nahm ihn Josefs Herr und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und Josef blieb dort im Gefängnis. Vom Regen in die Traufe, vom Brunnen in der Wüste ins ägyptische Gefängnis. Die Geschichte wiederholt sich. Josef wird wieder verraten und verkauft. Und dennoch ist auch hier nicht das Ende. Auch hier sinkt er nicht in eine Depression. Er bringt sich nicht selbst um, was vielleicht meine Reaktion hätte sein können, sondern er bleibt Gott treu und er bleibt sich selbst treu. Denn auch dort macht er sich nützlich und tut Positives. Und das wendet die Situation. Vers 21, aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, sodass er alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab. Das war sicherlich eine Sache von einem halben Tag, sondern hier wird ein Zeitraum beschrieben, in dem Josef wieder aus Verantwortung heraus handelt und aus dieser Verantwortung heraus, die er übernimmt, auch Verantwortung übertragen bekommt. Und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Und der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Ich finde das unglaublich. Josef bleibt sich treu, weil er Gott treu bleibt. Und er zeigt hier, wie man auch in Unfreiheit frei sein kann. Freiheit in Unfreiheit. Keiner von uns lebt in völlig freien Situationen. Wir haben alle Zwänge, Regeln, Dinge, die uns einengen. Die Frage ist, was tun wir mit dieser Situation? Solch eine Unfreiheit, wie Josef sie erlebt hat, glaube ich jedoch nicht, dass die wir oder jemand von uns hier erlebt. Im Gefängnis, ein Spielball der Mächte. Jederzeit kann man mit ihm alles tun und umbringen. Aber in der Unfreiheit frei zu bleiben, das können Menschen dann doch, wenn sie in Gott frei sind. Immer wieder gab es solche Menschen. Man könnte jetzt viele nennen durch die ganze Geschichte hindurch. Einer, der natürlich in diesem Jahr besonders in Erinnerung kommt, Luther vor dem Reichstag in Worms. Oder die 21 ägyptischen Christen, die Wanderarbeiter, die in Libyen waren und die vor 2,5 Jahren von der ISIS geköpft wurden. Nur deshalb, weil sie Christen waren. Aber in dieser äußersten Unfreiheit, ihnen wird das Leben genommen, frei sind, indem sie nicht ihren Glauben verleugnen, sondern noch im Sterben, so wie man auf dem Video sehen kann, zum Himmel aufschauen, teilweise mit Lächeln, mit Freude. Und das Video, wenn man ein Video hört, kann man hören, wie sie Yeshua rufen. Yeshua, Jesus. Freiheit in Unfreiheit. Es gibt viele solche Heldinnen und Helden des Glaubens, Menschen, von denen wir vielleicht nie etwas erfahren werden, die aber frei sind, trotz äußerer Unfreiheit, weil sie in einer unzerbrechlichen Bindung stehen. Freiheit trotz und inmitten von Unfreiheit durch die Bindung an Gott. Josef, was lerne ich? In diesem Thema, wenn Versuchungen lauern, 4 Punkte. Verraten und verkauft wird er und ist dennoch nicht in Bitterkeit gebunden und gefangen. Segen und Verantwortung. Er ist gesegnet, aber nimmt es nicht als selbstverständlich und auch nicht als sein Recht, sondern lebt in Verantwortung vor seinem Vorgesetzten und vor allem vor Gott. Und das gibt ihm die Kraft, auch in Versuchung zu widerstehen. Und er lebt dadurch, eine Freiheit in Unfreiheit. Alles kann Josef nicht allein aus sich selbst. Und auch er ist, wie wir merken, wenn wir die ganze Geschichte lesen, nicht fehlerfrei. Er ist nicht der perfekte Mensch. Er ist nicht der absolute Glaubensheld. Aber das Wichtige bei Josef ist das: Gott ist bei ihm und er ist bei Gott. Dass Gott bei uns ist, das dürfen wir glauben und das sprechen wir zu, immer neu, einander. In jedem Segen, in jedem Gottesdienst, Gott ist bei dir. Die Frage aber an mich oder dich ist, bin ich auch und bist du auch bei Gott? Das ist das Entscheidende. Herr, wir danken dir für dein Wort, diese kostbare Gabe, die uns den Weg zeigt, auf den wir gehen können. Segen erleben und Verantwortung übernehmen in deinem Namen. Und frei zu sein, weil wir an dich gebunden sind und weil du in deiner Liebe dich an uns gebunden hast. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, himmlischer Vater, für dein Wort, deine Wahrheit, deine Liebe, deine Kraft.